Ich war sicherlich ein Typ, der was mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist, was natürlich auch riskiert hat.
Herzlich willkommen im Waggon 28, herzlich willkommen im ältesten Riesenrad der Welt, wo wir heute einen Mann zu Gast haben, der zu den erfolgreichsten Sportlern des Landes zählt. Er hat die 4 wichtigsten Bewerbe im Skispringen gewonnen und wurde zum Sportler des Jahres gewählt. Und vor allem ist er ein Mensch, der eine bewegende Geschichte zu erzählen hat, vom Leben und vom Fliegen. Herzlich willkommen, Thomas Morgenstern.
Hallo.
Schön, dass Sie heute da sind.
Freut mich sehr.
Ja, genau. Heute hier in Wien. Gibt es irgendeinen Bezug, den Sie zu Wien haben?
Ich habe einen Bezug jetzt an persönlich natürlich zum Wiener Brotter. Also ich bin, wenn ich in Wien bin, ist mein erster Weg eigentlich da einer, muss ich sagen. Also das ist meine Welt, da Achterbahnen fahren und so weiter. Das taugt mir, auch wenn ich mit meiner Tochter oder so da bin. Also ja, da geht mir einfach das Herz aus. Das war als Kind schon so. Und ja, mich freut es, dass wir jetzt da sind und im Riesenradl endlich wieder mal sitzen.
Thomas, ich möchte anfangen und ein bisschen zurückgehen zu dem Beginn Ihrer Karriere bzw. auch zu Ihrer Kindheit. Weil man fragt sich natürlich als Mensch, der nie Skispringer oder Skispringerin war, wie man zu diesem Sport kommt. Jetzt waren Sie auch Fußball interessiert, haben mehrere Sportarten ausprobiert. Warum war es dann am Ende Skispringen?
Boah, das hat sich dann eigentlich entwickelt. Also ich komme aus einer sehr sportlichen Familie, also gerade Fußball und Skifahren ist natürlich da immer an der Tagesordnung gestanden. Das hat mir Spaß gemacht. Im Winter sowieso, also bin in der Früh raus mit meinem Nachbar und besten Freund, haben Schanzen gebaut hinter dem Haus. Und dann hat sich das eigentlich ergeben mit dem Toni Inauer Skifest. Das ist so wie quasi der Goldie Cup jetzt an. Und da habe ich noch einen im Papa gesagt, fahren wir nach Villach runter, ich würde gerne anfangen. Ich würde das gerne mal richtig professionell auf so einer richtigen Schanzen machen. Das ist was Besonderes, das Fliegen einfach, das immer auf größere Schanzen gehen und so. Und das hat mich der Virus sozusagen gepackt und habe mich dann entschieden. Und dann ist alles brutal schnell gegangen.
Also brutal schnell gegangen und Sie waren 16, denke ich, wie Sie Ihr Weltcup-Debüt genau gegeben haben. Das war bei der 4-Schanzentournee und haben dann 5 Tage später, also nachdem die Schanzentournee aus war, haben Sie Ihren ersten Sieg schon gefeiert in Liberec. Können Sie sich daran noch erinnern? Wie war denn diese Zeit? Weil Sie hatten es ja auch nicht ganz so einfach reinzukommen in den Weltcup.
Da kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Also es war eigentlich genau das Jahr da, wo ich 15 eigentlich war im Sommer. Hätte dort in Innsbruck beim Sommer-Grand Prix starten dürfen. Und dann sind wir draufgekommen, oder die Trainer draufgekommen bei der Mannschaftsführersitzung, dass ich nicht starten darf, weil ich keinen Kontinentalcup-Punkt habe. Und dann habe ich zuschauen müssen, beziehungsweise als Vorspringer springen müssen. Und da habe ich mich eigentlich ganz gut geschlagen als Vorspringer und habe nachher die Möglichkeit gehabt, im Winter bei den ersten Kontinentalcup-Springen eben in Lahti und dann in Liberec an den Start zu gehen. Habe ich Lahti nachher gleich beim ersten bin ich Zweiter geworden und dann im zweiten habe ich gewonnen und in Liberec dann auch noch 2-mal. Jetzt habe ich da natürlich ein irrsinniges Selbstvertrauen aufgebaut und habe dann die Möglichkeit gekriegt, mein Weltcup-Debüt in Oberstdorf halt zu machen. Und das war natürlich für mich Wahnsinn, also als 16-Jähriger auf einmal in einer Mannschaft dabei zu sein, wo man ja mit seinen Idole Goldberger Andi, eben Witthölzl Andi, die waren alle damals natürlich die Heroes. Und ich bin auf einmal ein 16-jähriger junger Scheiß-die-nix da einfach dabei und kann da mitspringen und habe mich nachher auch noch sehr, sehr gut etabliert. Und ja, dann bin ich nach Liberec gekommen. Und Liberec habe ich gewusst, okay, das ist meine Chance, meine neue Lieblingschance, weil da habe ich den Kontinentalcup 2-mal gewonnen. Und da ja, wird es im Weltcup sicher auch halbwegs gut gehen. Und ja, dann bin ich ganz oben gestanden.
Und Ihr Zimmerkollege war damals Andreas Goldberger.
Genau.
Und ich habe eine Überraschung für Sie mitgebracht, eine kleine.
Okay. Bin ich gespannt. Gibt es da eine versteckte Kamera, oder?
Servus, Thomas. Ich wünsche dir heute viel Spaß mit der Kimberly beim Riesenradlfahren. Und ich erinnere mich nur so gern an unsere gemeinsame Zeit beim Skispringer zurück. Kannst du dich erinnern, bei deinem ersten Weltcup-Sieg in Liberec, da war ich dein Zimmerpartner. Ich bin auch gar nicht so schlecht gesprungen, Aber was du nach dem Wettkampf zu mir gesagt hast im Zimmer, das hat mich wahnsinnig imponiert. Nämlich, du hast gesagt, Andi, wirst zeigen, du wirst auch bald wieder mal ganz oben stehen. Also das zeigt von deiner Größe. Servus, viel Spaß.
Zeigt von ihrer Größe und vor allem auch davon, dass sie frech waren, oder? Mit 16 Jahren, wenn man so seinen großen Idol damals sagt, du wirst auch wieder mal ganz oben stehen.
Ja, sicher mal. Vielleicht jetzt nicht der Einfachste, was das anbelangt. Habe mich halt auch natürlich etablieren müssen irgendwo. Aber klar, ich meine, ich habe aber auf der anderen Seite schon immer aufgeschaut natürlich und habe halt einfach das rausgesagt, was ich mir halt denke. Und ich habe da damals gewonnen und wollte eigentlich mit dem Andi ein Bier trinken gehen auf meinen ersten Weltcup-Sieg. Aber er wollte halt dehnen und sich vorbereiten halt auf den nächsten Wettkampf. Und dann bin ich halt selber gegangen. Glaub ich, irgendein Trainer oder was war nachher schon unten bei der Bar, dann haben wir halt angestoßen und dann bin ich gleich wieder retour. Und dann, ja, sind die Worte halt natürlich gefallen, ja.
Sie haben drei Dinge mitgebracht, die Ihre Karriere prägen und ich möchte jetzt mit Ihnen über die erste Sache, die Sie mitgebracht haben, sprechen und zwar die Goldmedaille von den Olympischen Spielen in Turin. Ein Erfolg, der wahrscheinlich ganz, ganz tief in Ihrem Herzen ist. Wie erinnern Sie sich denn an diese Zeit zurück und was bedeutet Ihnen vor allem diese Goldmedaille?
Ich erinnere mich sehr, sehr gut an die Zeit, vor allem natürlich auch an die ganze Vorbereitung. Willingen, der letzte Wettkampf eben vor den Olympischen Spielen, weiß ich noch, der Kofler Andi hat da einen Weltcup-Sieg gemacht und mein Zimmerkollege, ein guter Freund, immer schon gewesen. Und dann sitzt man so bei der Pressekonferenz, scherzen halt und so wie ich halt auch immer alles ausgesagt habe, habe ich halt gesagt, ja, bei den Olympischen Spielen drehen wir das Ganze halt um. Kofi, ja passt, machen wir. Waren wir beide zufrieden. Wir waren alle beide jung, ich war 19, ich war 21. Und sind nachher nach Bacellato gefahren. Training eigentlich auch sehr gut dominiert auf der 90-Meter-Schanzen. Erster Durchgang war super, also ich war Zweiter und glaube der Kofi Vierter. Und dann ist der zweite Durchgang gekommen. Und dann ist ab dem 6. Rückenwind gekommen. Bin dann schlussendlich 9. geworden, Kofi 11. Eine riesengroße Niederlage. Ich habe den Helm in die Ecken gedroschen, alles Mögliche ist nur geflogen. Und dann haben wir gesagt, mit dem Kofi ja schon im Vorfeld, wir gehen heute feiern. Also entweder wir haben was zum Feiern oder wir gehen Frust feiern sozusagen. Dann haben wir Festplatten gelöscht, richtig Festplatten gelöscht. Am nächsten Tag nachher hat uns der Pointen Alex, der Trainer, gesagt, so Jungs, außer da jetzt aus dem Zimmer, wir gehen auf nach Sestriere, wir gehen zum Leberkäs-Peppi, erstmal ein Leberkäs, haben es uns gut gehen lassen, waren nachher, glaube ich, 2 Kilo schwerer nachher schlussendlich. Und ja, so geheißen, jeder, der was ein Leberkäs einmal gegessen hat, hat eine Medaille gemacht. Passt, dann ist die Großschanzen gekommen und dann war ja, der sensationelle Wettkampf, vor allem nachher der zweite Durchgang und bin halt runtergesprungen, ich war jetzt weiter nach dem ersten Durchgang. Hab dann geführt, hab gewusst, jawohl, ich war Medaille. Kofi steht nach oben, springt auch runter, springt genau gleich weit oder einen halben Meter kürzer, glaube ich, ist er gesprungen. Bin dann in den Auslauf rein zu ihm, da habe ich ihn am Abend und hab gesagt, hey, du bist Olympiasieger. Und dann im Hintergrund höre ich noch, Thomas Morgenstern ist ein Hater von Andi Kofler. Dann schaue ich auf die Anzeigetafel, 0,1 Punkte. Also, Wahnsinn. Schade einfach, dass es sich rechnerisch nicht ausgegangen ist, dass wir ex aequo Olympiasieger waren oder es waren sind. Aber da habe ich einfach das ganze Glück auf meiner Seite gehabt, was das anbelangt. Ich bin natürlich irrsinnig stolz auf diese Medaille. Hat mein Leben geprägt, mein Leben verändert. Olympiasieger zu werden mit 19 eigentlich das größte und schwierigste Ziel abzuhackeln, war schon was ganz was Besonderes. Ja.
Ja, und Sie sind ja einer von wenigen Skispringern, der die 4 wichtigsten Bewerbe, die es im Skispringen gibt, gewonnen hat. Das bedeutet die 4-Schanzentournee, olympisches Gold, WM-Gold und den Gesamtweltcup. Wie stolz macht Sie das heute noch, dass man sowas über Thomas Morgenstern sagen kann?
Klar, macht mich sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Also, ich habe in meinem Leben nie damit spekuliert, dass ich am Ende des Tages eigentlich alle 4 wichtigen Wettbewerbe sozusagen im Einzel gewinnen habe können, das macht mich natürlich stolz und kriege ich vor das Ganzelhaut, weil es einfach auch nicht selbstverständlich ist. Also es war so viel Arbeit, es ist so viel das Umfeld da, was im Hintergrund die Familie den Rückhalt gibt, die Sicherheit. Also da gehört einfach so viel dazu und ja, bin sehr, sehr dankbar dafür.
Ihr Weg war auch nicht immer einfach. Es gab auch Dinge, die manchmal nicht so einfach waren. Unter anderem wurde die Beziehung zu Gregor Schlierenzauer zum Beispiel medial immer wieder aufgenommen, dass die nicht so einfach ist. Ich durfte ihr Buch lesen, das übrigens ganz, ganz toll ist, eine absolute Empfehlung.
Dankeschön.
Da schreiben Sie auch über die Beziehung zu Gregor Schlierenzauer und schreiben darin, ich habe nie einen Weg gefunden, damit umzugehen, wenn Gregor erfolgreich war. Sie verstehen sich heute wieder gut mit ihm?
Wir haben uns immer gut verstanden.
Also wie würden Sie jetzt definieren, wie das damals war zwischen Ihnen?
Wir haben uns grundsätzlich immer verstanden. Also das war jetzt nie das Thema. Es ist vieles natürlich aufgebauscht worden dementsprechend. Aber klar, wir sind Alpha-Tiere gewesen. Wir sind ziemlich ähnlich vom Zugang vielleicht, von alles dafür tun, von der Zielsetzung und so weiter. Also jeder wollte halt einfach der Beste sein. Und da gibt es halt natürlich Reibereien, Eifersüchtlereien und so Geschichten, weil halt einfach jeder besser sein wollte wie der andere. Deshalb hat es ja eigentlich selten Wettbewerbe gegeben, wo wir gemeinsam gut waren. Also es gibt ja wirklich, keine Ahnung, eine Handvoll wahrscheinlich, wo wir gemeinsam am Stockerl gestanden sind. Ich glaube, dass das für beide Karrieren wichtig war, dass einer da war, so eine Art Sparring-Partner sozusagen. Also es war immer einer da, der was mich geärgert hat sozusagen, oder der was mich gepusht hat und an meine Grenzen gebracht hat, mich einfach wachsen hat lassen, noch besser zu werden. Und ich glaube, dass es wichtiger ist, sowas zu haben, wo man immer quasi am Wettkampf in jedem Training hat sozusagen, als wie man ist, wie Simon Ammann zum Beispiel, allein der ja, Tonumgebende sozusagen und kann sich aber nur beim Wettkampf halt mit alle anderen messen.
Eine Sache, die Ihre Karriere geprägt hat, waren Stürze. Ich sage es jetzt mal so ganz einfach. Es war so, dass Sie schon in der ersten ganzen Saison, die Sie gesprungen sind, einen Sturz hatten, der nicht ohne war. In Kusama war das. Und der Sprung, der aber dann eigentlich Ihre Karriere verändert hat und über den ich jetzt sprechen möchte, war der am Kulm. Kurz vorher sind Sie da auch gestürzt, haben sich den Finger gebrochen, Titisee. Also da sind einige Dinge aufeinander gekommen in einer nicht ganz einfachen Zeit auch für Sie, in einer sehr schwierigen Zeit. Wie hat dieser Sprung am Kulm Ihr Leben verändert?
Es hat der Sturz in Kusamo natürlich auch sehr viel verändert. Also den sehe ich zum Beispiel immer als Beginn eigentlich meiner Laufbahn, meiner Karriere, weil ich war sicherlich ein Typ, der was mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist, was natürlich auch riskiert hat. Und gerade in Kusamo, das war meine erste volle Weltcup-Saison. Ich war super in Form und habe mir gedacht, okay, ja, es windig war es und das ist jetzt meine Chance. Und dann habe ich halt meine Rechnung präsentiert gekriegt. Pickelharter Aufsprung gewesen. Das ist auch etwas, wo ich ein Gefühl zu diesem Sturz auch habe. Ein Bild sowieso. Den Sturz habe ich eigentlich irgendwie als Beginn gesehen, was mich bei gewissen Wettkämpfen vorsichtiger hat werden lassen natürlich, also speziell wenn es windig war. Ja, und das hat mich dann eigentlich geprägt über die ganze Laufbahn, bis hin halt nachher zum Sturz am Kulm. Und der Sturz am Kulm war natürlich ähnlich, aber der Unterschied war das, erstens die Chancen waren größer, die Geschwindigkeit war höher. Ich habe ja jetzt also im Vergleich jetzt zu Kusamo kein Gefühl, wie sich das angefühlt hat, wenn man da draußen in der Luft ist. Dann hat man ja einen Gedanken, was passiert jetzt. Und irgendwie einen Reflex, wie man sich vielleicht einrollt oder sonst irgendetwas. Aber das habe ich da nicht. Also der Sturz ist für mich eigentlich nie passiert. Ich kenne ihn nur von den Videos. Ich verstehe es bis heute nicht, warum das passiert ist. Also im ersten Durchgang noch den weitesten Sprung gehabt. Und dachte, ja, boah, jetzt kann ich am Kulm auch gewinnen vielleicht. Ja, war aber sehr unzufrieden mit meinem ersten Durchgang, weil mich gefühlsmäßig in der Luft die Ski einfach gebremst haben und ich nicht auf die Welle aufgesprungen bin und schneller geworden bin. War eigentlich von meinem Fehler halt, dass ich einfach nicht zufrieden war wahrscheinlich mit dem, was eh schon gut war. Und dann wollte ich wahrscheinlich mehr und dann ist das passiert. Und
mit körperlich auch schlimmen Auswirkungen, also Kopfverletzungen?
Körperlich sehr schlimme Auswirkungen, ja. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Also Schädel-Hirntrauma, Lungenquetschung. Das sind für mich Verletzungen gewesen, die ich nicht einschätzen habe können. Weil klar, wenn ich mir irgendwo einen Fuß brich oder einen Bandel reiße oder so, dann weiß, das braucht eine gewisse Zeit. Und dann ist das verheilt. Aber ich bin dann aufgesessen, habe nichts gespürt. Schädelweh habe ich gehabt, keine Luft gekriegt oder wenig Luft gekriegt. Aber mein Bewegungsapparat, der funktioniert, ein paar blaue Flecken. Aber Sochi, da bin ich dabei, das passt schon, weil Kopfweh kennt jeder, das ist eh gleich wieder weg.
Die Olympischen Spiele, die einen Monat später stattgefunden haben.
Genau. Dann habe ich einem Pointen Alex gesagt, ich möchte dort in den Start gehen. Das hat mich keiner ernst genommen und
ja, ausgelacht,
mehr oder weniger.
Glück, dass Sie noch da waren. Also das haben Sie ja dann eigentlich erst mitbekommen zu der Zeit, oder? Dass das alles so... Natürlich haben sich die Leute dann nicht ernst genommen aus diesem
Grund. Nein, wahrscheinlich, war ich vorgepumpt damit, keine Ahnung, irgendeine Schmerzmittel wahrscheinlich. Und ja, aber das Ziel, so schnell wie möglich wieder zurück auf die Chancen kommen, das ist eigentlich ja, am zweiten Tag eigentlich in der Intensivstation entstanden. Vor allem, wo mir meine Eltern halt besucht haben, haben wir gedacht, Thomas, du musst jetzt einfach stark sein. Und gerade die Mama ist halt natürlich Mama ist halt natürlich schon immer ängstlicher geworden. Und ja. Ja, ich wollte halt einfach am Bett halt stark sein und sagen, mir geht's gut, es ist nichts passiert und ich mache das schon. Ich gehe schon wieder auf die Chancen und hupf da und ja.
Sie haben es geschafft. Sie sind dann wirklich in Sochi in den Start gegangen. Das war ein unglaublich schwieriger Weg, psychisch als auch körperlich. Und sind dann zurückgetreten.
Vor allem psychisch natürlich, ja.
Psychisch?
Also das... Mit der Angst halt nachher umzugehen, oben zu sitzen und runterzuspringen, das war nicht das Problem, aber ans Limit zu gehen und vor allem, wenn schwierige Bedingungen sind, wenn es windig ist und so weiter, dann trotzdem auch ans Limit zu gehen. Und ich habe mich nicht zufrieden gegeben mit einem 20., 30. Platz. Dann habe ich gesagt, dann möchte ich vorne mit dabei sein, dann möchte ich gewinnen, dann möchte ich die Möglichkeit vor allem haben, in dem Zustand zu sein, dass ich ein Skispringen gewinnen kann. Und das habe ich noch resigniert, dass das einfach über den Sommer halt die Entscheidung entstanden ist, eben die Karriere zu beenden. Es gibt Wichtigeres im Leben, als wie von der Chance nachher zu springen. Ich habe von meinen Träumen und Zielen damals alles erreicht und deshalb ist sicher die Entscheidung leichter gefallen. Und ja, es war definitiv der richtige Zeitpunkt, also ich bereue diese Entscheidung definitiv nicht. Klar denke ich mir oft, wenn ich jetzt an Manuel Fettner zum Beispiel hernehme, der ist ein Jahr älter wie ich, springt auch immer noch, springt sehr erfolgreich, dann weiß ich, dass das jetzt nicht mein Plan war, dass ich mit 27 aufhöre. Oft ist halt einfach im Leben, kommt es halt ein bisschen anders, als wie man sich vorstellt und wie man es plant. Und dann ist man halt vor Herausforderungen und Hürden. Sochi war mir einfach wichtig, weil ich habe für mich den Erfolg gefeiert, dass ich es geschafft habe, eigentlich nach diesem Sturz dort wieder an den Start zu gehen, auch halbwegs konkurrenzfähig zu sein und dann halt vor allem in der Mannschaft die Silbermedaille zu erreichen. Und das war eigentlich ein sehr bewegender Moment, noch vor allem im Auslaufen zu sein, wo ich mir auch gedacht habe, ja, warte, ob's bitte alles auf Pause schalten, gib's mir einen Sessel, ich möchte mich einsetzen in Auslaufen, möchte einfach nur aufschauen, möchte genießen. Mich das Revue passieren lassen, was in der Vergangenheit da jetzt in den letzten 4-5 Wochen da passiert ist. Ja, und einfach dankbar sein.
Die Zeit war ja damals auch familiär gesehen schwierig, auch wo das eben, wo dieser Sturz passiert ist am Kulm, mit der Trennung von ihrer Frau, von Freundin damals, mit der sie auch eben ihre erste Tochter bekommen haben. Das ist medial auch für sie nicht einfach dargestellt worden. Gibt es irgendwas aus der Zeit, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, was Sie jetzt anders machen würden?
Anders machen. Also es kommen, wie gesagt, immer Dinge auf, glaube ich, auf jemanden zu, die was man halt so nicht planen kann. Klar, habe ich mir immer was anderes gewünscht und im Takt der Familie und alles drum und dran, ja, ist halt anders gekommen. Was mir am meisten taugt, ist einfach, dass wir gemeinsam eigentlich immer einen Weltklasse Weg gefunden haben, dass es vor allem unserer Tochter gut geht, dass wir zwar, also Christina und ich, eigentlich sehr gut harmonieren, also würde ich schon sagen, fast vorbildlich. Also man trifft sich so, man geht gemeinsam essen. Sie ist mit dem Hubschrauber schon mitgeflogen mit der Lilly. Also es ist gut. Jeder hat sein Leben gefunden, seinen Lebenspartner gefunden. Und die Lilly fühlt sich auf beiden Seiten wohl. Und ja, das sagst du ja immer eigentlich wieder. Weil ich sage, ja, dafür habe ich 4 Omas und 4 Opas und so weiter und 2 Papas und 2 Mamas, weil ja, man sieht halt da natürlich sehr im Mittelpunkt, was das anbelangt. Und jeder probiert halt natürlich alles, dass es passt.
Heute Papa von 3 Kindern, dafür
genau.
Dieser Schnuller.
Da bin ich natürlich auch dieser Schnuller, ja.
Großartig, ja, ein tolles Mitbringsel. Es ist zwar nicht dieses Bild von der unter Anführungszeichen perfekten Familie, wie sie gesellschaftlich dargestellt wird, geworden, aber für Sie perfekt.
Definitiv, also bin irrsinnig dankbar, 3 gesunde Mädels zu haben. Speziell jetzt natürlich meine Zwillingsmädels, was jetzt vor 14 Monaten auf die Welt gekommen sind. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch, Familienmensch natürlich. Ich bin sehr gern daheim und verbringe sehr gern Zeit mit meinen Mädels. Und ja, es passt, wie es ist.
Sie haben dem Fliegen nie den Rücken zugekehrt. Sie sind direkt vom Skispringen zum Piloten geworden, beziehungsweise haben Sie den Schein ja schon davor gemacht, haben jetzt ein Helikopterunternehmen. Was gibt Ihnen denn Fliegen oder in der Luft sein, dass Sie da unbedingt weiter dranbleiben wollten und dann Ihre zweite Leidenschaft gefunden haben?
Ja, was gibt beim Fliegen? Fliegen war immer schon ein Traum von mir, eine Leidenschaft. Kann mich noch erinnern, eben als Kind, wo ich auf der Wiesn draußen gestanden bin, aufgeschaut habe, immer am Himmel oben die Flieger einmal umgeflogen sind und ich noch nie da drinnen gesessen bin und in Urlaub geflogen bin. Und sage halt zum Papa, du, werden wir mehr einmal in Urlaub fliegen. Ich möchte einmal in so einem Flieger drinnen sitzen. Und die Worte habe ich nie vergessen. Und habe gesagt, Thomas, du wirst in deinem Leben noch so oft fliegen, das wird dir irgendwann einmal am Senkel gehen. Ja, schlussendlich bin ich mit der Skispringerei durch die Welt gereist, viel geflogen und bin selber halt noch ein Pilot geworden. Und jetzt haben das eigene Hubschrauberunternehmen eben mit dem Hinteregger Martin zusammen seit 2021. Und ja, ist viel Arbeit natürlich, aber wir entwickeln uns dahin, gerade so bei Naturkatastrophen, was ja da immer sind, oder jetzt, wie es in Kärnten wieder war, mit viel Schnee, du brauchst irgendwo einen Hubschrauber, der was halt natürlich auch da ist und aushilft. Und klar musst du nebenbei die Personentransporte auch machen, die Rundflüge und so weiter. Da muss halt natürlich auch irgendwo eine Wirtschaftlichkeit auch dahinter stehen. Aber wir wollen auch in weiterer Folge klarerweise helfen und unterstützen, wenn man einen Hubschrauber braucht, sind wir da.
Und Sie und Martin Hinteregger verbindet auch eine Freundschaft. Sie waren aber nicht der Grund für seinen Rücktritt und das Helikopterunternehmen.
Wohl, ich habe gesagt, er muss sich ein bisschen mehr einbauen und er hat einfach keine Zeit, wenn er Fußball spielt in Frankfurt. Das heißt, lass es, Martin.
Die Eintracht lassen wir weg, dafür genau. Helikopterunternehmen.
Genau, weil da ist viel mehr drinnen. Nein, gar nicht. Also Hinti, das hat sich ergeben. Die Freundschaft natürlich, wir kennen uns von Salzburg-Zeiten, wo er noch gespielt hat bei Red Bull Salzburg. Ja, und jetzt natürlich ist es ein bisschen intensiver geworden die letzten Jahre. Und ja, mich freut es, dass wir da gemeinsam was auf die Füße stellen dürfen. Und wir bemühen uns und geben Gas und dann natürlich uns freuen, wenn der eine oder andere mitfliegt. Ja.
Thomas, ich habe noch eine letzte Frage an Sie, die ich meinen Gästen immer stelle. Und zwar, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich mitgeben, wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, Ihrem, sagen wir mal, 16-jährigen Ich, weil das war auch genau, wie Sie mit dem Weltcup begonnen haben, was mitzugeben, was wär's?
Ich habe einen Spruch in meiner Kraftkammer daheim hängen, der was mir auch immer sehr geprägt hat beim Trainieren. Und da steht halt oben, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wenn ich natürlich daheim sitze und Daumen drauf und warte, bis irgendwo was zu mir herkommt und der Erfolg von selber da ist, werde nicht weit kommen im Leben, sondern ich muss auch rausgehen und ich muss was tun dafür. Und das ist definitiv etwas, was ich jedem Kind mitgebe, was ich meiner Tochter, meiner Größeren jetzt natürlich auch mitgebe. Und gesagt, du kannst schon einen Papa haben, der was Skispringen ist, aber deshalb wärst du nicht ein guter Skispringer, sondern du musst alles dafür tun. Du musst es wollen, du musst eine Freude, eine Liebe dazu haben und bei allem, was du tust, fertig. Und gib Gas.
Gib Gas. Das werden Sie auch weiterhin tun, Thomas. Danke, dass Sie
definitiv
da waren.
Definitiv. Danke.
Jetzt kommt unser Gästebuch der Riesen, in das Sie sich eintragen dürfen. Freue ich mich sehr, dass Sie sich auch darin verewigen werden.
Dankeschön.
Davor machen wir aber noch ein Foto.
Ja. Dass es den noch gibt, die Kameras, ha? Sensationell.
So.
Aber weißt du, was ich immer mache? Ich zeichne nämlich immer. Ist ja kein Stress, oder?
Kunstwerk, würde ich sagen. Dann wollen wir das natürlich jetzt noch in kurzen Worten erklärt haben, was wir da Schönes sehen.
Ja, eine Sprungschanze, glaube ich, das Einzige, was ich zeichnen kann.
Die Sky-Sprungschanze.
Die Sky-Sprungschanze, genau. Springer und natürlich der Hubschrauber mit der Cineflex von oben, der was einen Skispringer halt filmt und gut in Szene setzt, wie Sky das halt macht, oder?
Hoffentlich haben wir sie gut in Szene gesetzt. Es hat auf jeden Fall große Freude gemacht. Alles, was
mir
sie
auch, vielen Dank.
Hatten wir heute in diesem wunderbaren Waggon. Vielen Dank. Und jetzt werden wir noch ein bisschen den Ausblick genießen, aber das kennen Sie.
Das definitiv, ja. Ja, aber davon kann man nie genug kriegen, würde ich sagen.
So ist es. Und damit sagen wir auch an Sie, meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal hier im Riesenrad. Auf Wiedersehen.
Dankeschön.